Ja, ich möchte heute mit euch ein paar leidvolle Geschichten von mir teilen und wie ich damit gelernt habe, umzugehen. Deswegen habe ich die Predigt auch genannt, Gott in meinem Leid, wenn Gott Nein sagt. Und bei Leid meine ich jetzt nicht das, was uns wie ein Beinbruch für eine Zeit lang beschäftigt und in letzter Konsequenz aushält wie ein Schnupfen. Sondern ich möchte über die Art von Leid sprechen, die wie eine Amputation keine Chance auf Ausheilen hat, weil sie wie ein Trauma so tiefe Einschnitte im Leben nach sich zieht, dass wir in welcher Form auch immer einen Umgang damit finden müssen. In meinem und unserem Leben gibt es einen solchen leidvollen Punkt, die Kinderlosigkeit. Vielleicht denkt der eine Vater oder die andere Mutter, wenn die wüsste, was ihr erspart geblieben ist. Da gibt's Lacher. Das mag sein. Ich glaube, dass alle Eltern öfter wie einmal überfordert sind und uns wäre es ganz genauso gegangen. Ich gehe mit offenen Augen und Ohren durchs Leben und sehe auch das. Aber ich hatte das wirkliche Vergnügen mit Antonia, die damals 15 Monate alt war. Antonia lernte ich kennen 3 Monate nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter und ich durfte für 3 Monate ihre Ersatzmutter sein. In dieser Zeit haben ihr Vater und ich bei den Ärzten den Verdacht auf einen Gendefekt für Antonia ausgeschlossen. Ich habe ihr am Schluss gezeigt, wo ihre Mutter begraben ist. Und in der Zeit dazwischen haben wir Alltag miteinander gelebt. Wir haben gemeinsam gekuschelt, sie hat Kekse gefordert, wütend ihren Trinkbecher in die Ecke gepfeffert. Nach einem Arztbesuch mit Medikamentengabe habe ich in der Nacht an ihrem Bett gewacht. Ein andermal haben wir im Garten Bohnen gelegt, ich in die Erde und Antonia oral. Das waren mexikanische Bohnen, die sind kleiner. Wir haben ihre Oma und ihren Opa besucht, wir waren auf dem Spielplatz, wir haben miteinander gekocht. Beim Windelnwechseln haben wir manchmal ganze Sanddünen vorgefunden und wir haben miteinander Blödsinn gemacht. Und bereits nach 4 Wochen legte sie ihre kleinen Arme um meinen Hals. Und machte Ei-Ei. Schon vor der Zeit mit Antonia hatte ich Kinderwunsch, danach erst recht. Und auch für Harald und mich waren eigene gemeinsame Kinder ein Herzenswunsch. Wir waren 4-mal schwanger und haben alle 4 Kinder verloren. Unser ältestes Kind wäre jetzt 11 Jahre alt. Erst einmal vorweg, Harald und ich gehen mit der Kinderlosigkeit sehr unterschiedlich um, wie das bei fast allen kinderlosen Paaren so ist. Die Männer trauern eher für sich, beziehungsweise sie trauen sich auch gar nicht, so offen mit ihrer Trauer umzugehen, weil viele Frauen, wie auch ich, so intensiv trauern, dass die Männer glauben, ihre Frauen brauchen jetzt alle Unterstützung. Wenn sie jetzt auch noch trauern, bricht alles zusammen. Ich habe lange keinen guten Umgang mit der Situation gefunden und brauchte professionelle Hilfe. Der Schmerz, die Kinder verloren zu haben, ist so immens. Das Wegbluten der Kinder war von einer nicht beschreibbaren Ohnmacht gekennzeichnet. Es gab nichts, was die Situation in eine andere Richtung hätte beeinflussen können. Und es blieb mir, diese Katastrophe meinem lieben Harald zu sagen. Ganz furchtbar. Und ich will einen zweiten Punkt nennen. In der Medizin nennt man es ein wenig salopp, Kinderlosigkeit vererbt sich. Bedeutet, während andere Menschen gerade Großvater und Großmutter werden oder sich schon darauf freuen, stehen wir weiter nicht nur ohne Kinder da, sondern auch ohne Enkelkinder. Und man durchlebt wieder den Schmerz der Kinderlosigkeit, nicht mehr in dieser Dimension, aber doch ein zweites Mal. Und in unserem Bekanntenkreis werden nach und nach gerade alle in Kürze Großmütter und Großväter. Ich habe also 3 Jahre lang in immer wieder langen Phasen viel geweint und getrauert darüber, dass wir unsere Kinder und die Perspektive von Familie mit Kindern verloren haben. Dabei sind unsere Kinder ja gar nicht verloren, sondern sie sind bei Gott. Aber wir halten sie eben nicht im Arm, lassen sie los und sie kommen zurück, um etwas zu trinken, etwas zu naschen zu erfragen, sich anzulehnen, von ihren Erkundungstouren oder Errungenschaften zu berichten, sich Streicheleinheiten abzuholen, um dann wieder ermutigt und gestärkt das nächste Alltagsabenteuer zu suchen. Ich habe in dieser leid- und schmerzvollen Situation über unseren Gott eine Menge gelernt. Gott ist dem größten Leid so nah. Das konnte und wollte ich erst gar nicht glauben, denn wenn er da gewesen wäre, hätte ich doch etwas von ihm gespürt, oder? Wenn er da gewesen wäre, dann hätten wir die Kinder nicht verloren. Dabei denke ich an Martha, die Schwester von Lazarus, die zu Jesus sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Oder wenn Gott gut ist und uns liebt, dann hätten wir doch wenigstens ein Kind oder 2 oder 3 oder 4. Und ich denke an den Hauptmann von Kapernaum, sprich nur ein Wort und mein Diener ist gesund. Heute weiß ich, Gott würde uns nie alleine lassen und er hat mich und uns in diesen furchtbaren Momenten auch nicht alleine gelassen. Genau deswegen ist Jesus ja in die Welt gekommen, weil er wusste, dass das Leid und der Tod durch die Sünde in die Welt gekommen ist und das alles nur mit göttlicher, bedingungsloser und ewiger Liebe und durch seinen Kreuzestod zu heilen ist. Das ist sicher eine der Schwierigkeiten, mit denen sich Menschen im Leid herumschlagen. Der Schmerz ist so groß, dass wir im Leiden nur den Schmerz spüren, aber nicht das Getragensein von Gott. Jesus ist jemand, der sich mit Leiden auskennt. Er sah die Not der Menschen, immer. Die offensichtliche Not und die verborgenen Nöte. Der Hauptmann in der Sorge um seinen Diener, Martha und Maria, die um Lazarus trauerten, die Mutter des toten Jünglings von Nain, die ihren Sohn zu Grabe trägt und viele andere Geschichten, die wir aus der Bibel kennen. Und Jesus hat sich von den Menschen in Not und Trauer immer ansprechen lassen. Was also ist passiert zwischen meinem Erleben, dem Gott war nicht da und ja, er war da? Ich habe 3 Punkte zusammengeschrieben. Erstens, erkenne, was von Gott ist und was vom Satan ist. Zweitens, um Segen bitten. Und drittens, die Hingabe. Jetzt zuerstens, erkenne, was von Gott ist und was vom Satan ist. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Der Tod ist vom Satan und Gott ist das Leben. Mir war es sicher eine Hilfe, dass ich eine Erklärung für unsere Kinderlosigkeit habe. Ich habe eine Goldvergiftung gehabt, durch die sich die Blutgefäße zugekrampft haben. Und so reichte die uterine Durchblutung nicht für unsere Kinder. Und Vergiftung ist sicher nicht von Gott. Aber auch dann, wenn ich keine Erklärung hätte, wäre die Kinderlosigkeit nicht von Gott. In Hiob heißt es, da sprach der Herr zum Satan, siehe, Hiob ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Hiob hat von diesem Dialog nie erfahren, und das schicksalhafte Leiden von Hiob ist sprichwörtlich geworden. Und zu Petrus hat Jesus gesagt, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch sieben darf wie Weizen. Ja, an manchen Tagen fühlte ich mich genauso, gesiebt, durchgeschüttelt und durchgerüttelt. Zweitens, um Segen bitten. Unser Gebet zu Tisch ist oft, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und segne auch das, was du uns nicht beschert hast. Am Anfang lag ziemlich viel Wut auf diesen Gast in diesem Gebet. Dann Ohnmacht und dann wandelte sich das in ein Segne die Lücke und in ein noch stilleres Gebet. Herr, ich bin dein und die Kinder sind dein und danke für beides. Ich wurde innerlich immer stiller. Gott hat manchmal ein anderes und es war sehr gut, wie das, was wir zunächst sehen können. Und wenn meine Situation nicht gut ist, leidvoll, schmerzhaft, tränenreich, so verwandelt Gott, immer wenn ich ihm diese Situation hinhalte, mich in meinem Herzen, indem er mich mit sich durch seine Liebe versöhnt, heilt, neu gestaltet, gerade in der Schwere und Instabilität des Lebens, wie der Ton in der Hand des Töpfers. Ton ist schwer und instabil, aber wenn wir in diesen schweren, innerlich kaum auszuhalten Situationen uns ihm hinhalten, kann er etwas in uns formen, was nur er kann. Genau so bekomme ich wieder größeres Vertrauen zu unserem himmlischen Vater, weil ich spüre, wie Gott selbst mich von innen heraus und in allem Schmerz sanft und dauerhaft verändert. Ich durfte und ich darf immer wieder lernen, seine Liebe auch in diesen Situationen anzunehmen. Und deshalb ist es jetzt möglich, dass ich immer mehr an einen guten und liebevollen Vater im Himmel glaube, dass der Satan mir das nicht ausreden kann, trotz aller Schwere, trotz aller Trauer, trotz allem. Drittens, die Hingabe. Die Hingabe von Schmerz an Gott ist die Übergabe von tiefen Wunden, von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Gott diese hinzuhalten, gibt Gott die Möglichkeit zum Heilen. Und er möchte genau dieses tun, uns heil machen. Gott möchte in Kontrolle der leidvollen Situation unseres Lebens gehen. Weil ich Gott gehöre, gehört ihm auch mein Schmerz, die Ohnmacht, die Hilflosigkeit. Und wenn wir ihn bitten, dann wird er segnen und Gnade geben. Und mein Herz und meine Sinne, meinen Blickwinkel erneuern. Am Ende wird Dankbarkeit stehen. Dass Gott mir und uns allen im Leid hilft, durch das Leid hindurch hilft, das ist sein Geschenk, das ist Gnade. Und davon gibt er unendlich viel bis in alle Ewigkeit. Das Leid und der Schmerz werden ein Ende haben, die Gnade nicht. Und Jesus zeigt uns, wie er selbst im Garten von Gethsemane Angst vor dem Kreuzestod hatte und wie Schweiß in großen Tropfen herabfielen. Er zeigt uns, wie in der Hingabe zum Vater dieses unermesslich große Opfer, das er für uns erbracht hat, wie in der Hingabe der Weg zum Heil liegt. Und das ist bis heute so, genau so. Jesus selbst hat in seinen schwersten Stunden den Kontakt zu seinem himmlischen Vater nicht verloren. Er muss sich seiner Liebe bewusst gewesen sein, sonst hätte er den Weg ans Kreuz, von dem er wusste, nicht gehen können. Es war die Liebe zum Vater und es war die Liebe zu den Menschen, zu jedem Einzelnen von uns, sonst wären wir für immer und ewig verloren gewesen. Und nach jedem Karfreitag wird es einen Ostertag geben. Die Menschen, die durch das Leid gegangen sind, und wie unterschiedlich sind sie durchgegangen. Petrus, die anderen Jünger, die Frauen, die unterm Kreuz standen. Dieses Leid hat alle verändert hin zu einem Halleluja, er ist wahrhaftig auferstanden, und zu österlicher Freude. Das ist auch mein Weg. Dieser Weg wurde in der Bibel aufgeschrieben, damit ich und wir alle glauben. In unserer Gemeinde-DNA steht, wir trauen Gott Großes zu. Wir beten im Vertrauen darauf, dass Gott wirkt. Und er ist tatsächlich am Werk. Lasst uns so beten, dass Gott in Kontrolle der Situationen meines und deines Lebens gehen kann. Mit anderen Worten, lasst uns beten, dass sein Wille geschieht. Ja, in meinem Leben hat die Kinderlosigkeit eine große Lücke gelassen. Und es ist gut, dass Gott diese Lücke nicht schließt. Kinder sind unmöglich, von was auch immer zu ersetzen. Und deswegen darf die Lücke bleiben, muss die Lücke bleiben. Aber Gott hat mich und uns im Schmerz nicht alleine gelassen. Wir haben gebetet, dass Gott den Schmerz in Frucht verwandelt. Ich hatte ja nicht einmal den Hauch einer Idee, welche Art von Frucht aus dem manchmal fast unerträglichen Schmerz unserer ungeborenen Kinder wachsen könnte. Mit der Zeit wurde ich, wie beschrieben, immer stiller. In einem Segenslied heißt es, und wenn im Leid, in Wirklichkeit, seine Gnade wohnt. Und ja, da wohnt sie tatsächlich. Und deshalb weiß ich, dass Gott in den schlimmsten, schwierigsten und ohnmächtigsten Situationen meines Lebens wirklich da war. Diese Erkenntnis ist Gnade und der Prozess, der Weg dahin ist Gnade. Die gewachsenen Früchte heißen Demut und Sanftmut, Gaben des Heiligen Geistes. Ihm alles bringen, immer und immer wieder, Leid, unerträglicher Schmerz, ungezählte Tränen, die ganze Lebenssituation. Alles ungeschminkt und vorbehaltlos unters Kreuz bringen. Das brachte mich unserem Gott im Leiden näher. Treu und gehorsam meinen Schmerz zu Jesus bringen, alles auf ihn werfen und nichts, gar nichts zurückhalten. Jede Träne und jede Enttäuschung, jede Wut über einen nicht erfüllten Lebensentwurf und mich jeden Tag neu ausrichten auf Jesus und im Gehorsam den Weg weitergehen. Das heiligt Gott. Das ist die Basis, das Fundament, welches mich verändert durch seine Gnade, seine Treue und seine Liebe. Was sich schicksalhaft und extrem schmerzhaft in meinem Leben ereignet hat, kann ich immer wieder unters Kreuz bringen und erlebe Veränderungen, die durch Instabilitäten hindurch in einen neuen Zustand von etwas wie Gelassenheit im Schmerz führen. Schmerz und Tränen sind da, aber ich muss sie nicht mehr bekämpfen, runterschlucken, überspielen oder überwinden. Denn Gott heiligt diesen Schmerz und verwandelt mich jedes Mal und immer wieder einen Schritt mehr in die Maria, die er sich von Anbeginn der Welt gedacht hat, die er je und je geliebt hat. Ja, die er vor Erschaffen der Welt geplant und geschaffen hatte. Und die Trauer und der Schmerz und die Lücke dürfen sein. Und so wachse ich durch das Kreuz hindurch in eine neue Stärke hinein. In meinem Schmerz der Lücke, also in meiner Schwäche, bist du, Gott, stark. Ich möchte hier noch eine ganz andere, leidvolle Erfahrung und meinen Umgang mit der Situation erzählen. Sie ist frisch, wirklich ganz frisch. Ich bin seit 1,5 Jahren in Therapie und im Dezember ist etwas ganz Furchtbares passiert. Eine vorgeburtliche Dissoziation ist aufgebrochen. Wer wissen will, was das ist, frage gleich Katja, Bernd oder Anke. Ich erlebte einen Vernichtungsschmerz aus einer traumatischen Situation, die mir bis dahin nicht bewusst war, weil sie so früh in meinem Leben stattgefunden hat. Es ist naheliegend, dass meine Mutter mich abtreiben wollte. Das hat mich durch alle trauerrelevanten Emotionen gejagt. Wut, Trauer, Enttäuschung bis hin zur Depression. Ich habe erstmals in meinem Leben Antidepressiva genommen, weil alles irgendwie nicht mehr erträglich, nicht mehr zum Aushalten war und ich noch irgendwie alltagsfähig bleiben wollte. Permanent habe ich die Tränen Oberkante, Unterlid. Schwierige Gedanken kreisen und machen mir das Leben keinen Deut leichter. Harald trägt mich so wunderbar durch diese schwierige Zeit und ich beziehe ihn in die Entwicklung mit ein. Das war die Situation bis vor einer Woche. In der Hauskirche unterhielten wir uns über das Abendmahl und unsere Erfahrungen mit dem Abendmahl. Ich erzählte, dass ich katholisch sozialisiert, also die heilige Erstkommunion im Alter von 8 Jahren empfangen durfte. Das war und ist bis heute ein besonders intimer Augenblick mit Jesus. Und so feierten wir nach diesem Austausch gemeinsam Abendmahl. Ich habe letzten Sonntag in diesem intimen Augenblick Jesus mein Leben wieder ganz überlassen, mich ihm ganz hingegeben. Später sagte Katja, dass sie heute mit Predigen dran sei und noch kein Thema habe. Ich hatte meine Predigt schon fast fertig und bot einen Termintausch an. Während ich 2 Wochen vorher meinen Termin für Anfang März bereits gecancelt hatte, weil ich mit so viel Groll im Herzen und vielleicht auch berechtigter Wut nicht hätte predigen können, wusste ich letzten Sonntag, dass es jetzt geht. Erklären hätte ich das in der Situation nicht können. Aber auch hier hat mir die Hingabe meines Herzens, meines Lebens Frieden gebracht. Ich bin die ganze Woche bereits stabil und in mir ruhig. Jesus stillt den Sturm, auch den Sturm deines Lebens, wenn du ihm nur das Ruder übergibst. Zum Schluss möchte ich den Fokus noch einmal auf die Überschrift lenken. Gott in meinem Leid, wenn Gott Nein sagt. Ist es euch aufgefallen? Gott hat nicht ein einziges Mal Nein gesagt. Er hat mit mir meine Not ausgehalten. Gott hat uns 4 Kinder gewünscht und gegönnt. Und Gott wollte, dass ich lebe. In unserer Not fragen wir immer wieder, Gott, warum, was soll das, was hast du dir dabei gedacht? In Wirklichkeit ist es der Satan, der uns siebt und Gott steht an unserer Seite. Und wenn wir uns in Jesu Arme werfen, umschließt er uns mit allem, was göttlich ist. Liebe, Angenommensein, Heilung, Reifung. Und jetzt noch einmal zur Frage, wie geht es mir heute mit der Kinderlosigkeit? Ich bin Ü50. Über eigene Kinder, Adoptivkinder oder Pflegekinder brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Kinder von Freunden, ja. Kinder von Freunden oder Bekannten, die auf mich oder auf uns zukommen und sich von mir oder uns bespaßen oder auf den Arm nehmen lassen, sind für mich eine große Auszeichnung. Da geht mir immer das Herz auf. Da bin ich ganz bei den Kleinen. Und da kullern auch keine Tränen. Von wegen, das könnte ja meine Tochter oder mein Sohn sein. Wenn ich zu unseren Bekannten fahre und ich den Eltern einen Abend Kinder freigebe und die Kinder und ich einen ganzen Abend lang machen, was wir wollen, dann zehre ich wochenlang von den ausgelassenen Situationen, zeige Fotos und freue mich noch lange an den mit den Kindern gebastelten Geschenken, die ich zum Abschluss geschenkt bekomme. Inzwischen denke ich, dass immer eine Art Phantomschmerz, Narbenschmerz oder Wetterfühligkeit bleibt. Aber es ist ein erträgliches Maß geworden. Und wenn es sich wieder einmal richtig heftig anfühlen sollte, dann habe ich soeben meinen Weg der Hingabe beschrieben. Ich weiß ja, dass er funktioniert, weil ich ihn schon gegangen bin und deshalb immer wieder gehen kann. Auch weil Gott immer auf unserer Seite ist. Ich habe auf den Plätzen noch ein Gebet von Edith Stein verteilt. Es ist ein Gebet, bei dem sich der Beter ganz in die Hände unseres himmlischen Vaters legt. Gerne bete ich jetzt laut dieses Gebet und bitte alle, laut oder leise mitzubeten, die sich ganz unserem himmlischen Vater in die Hände geben wollen, weil sie Leid tragen oder weil sie wissen, dass unser Leben nur unter seiner Obhut in die Fülle des Lebens geführt wird. Ohne Vorbehalt und ohne Sorge leg ich meinen Tag in deine Hand. Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen, sei mein Gestern, das ich überwand. Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen, bin in deinem Mosaik ein Stein, wirst mich an die rechte Stelle legen, deinen Händen bette ich mich ein. Lass blind mich, Herr, die Wege gehen, die deine sind, will deine Führung nicht verstehen, bin ja dein Kind, bist Vater der Weisheit, auch Vater mir, führst durch Nacht mich auch, führst doch zu dir. Herr, lass geschehen, was du willst, ich bin bereit. Auch wenn du nie mein Sehnen stillst in dieser Zeit, bist ja du der Herr der Zeit, das Wann ist dein, das ewige Jetzt, einst wird es mein. Mach alles wahr, wie du es planst in deinem Rat. Wenn still du dann zum Opfer mahnst, hilf auch zur Tat. Lass übersehen mich ganz mein kleines Ich, dass ich mir selber tot, nur leb für dich. Amen.